Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Herzlich willkommen zu unserem Katechismus. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir behandeln am Montag jeweils den dritten Teil des großen Katechismus der katholischen Kirche. Dieser Teil ist überschrieben mit das Leben in Christus. Unser Referent am Montag, das ist immer Herr Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Herr Domherr, wir sind das letzte Mal mit dem ersten Artikel dieses dritten Teiles fertig geworden. In diesem ersten Artikel haben wir dann zum Schluss noch gesehen über die Würde des Menschen, über den Mensch als Gottes Ebenbild und haben dazu dann noch einige Kurztexte als Zusammenfassung des Kapitels gelesen. Und Sie haben das letzte Mal schon einen Ausblick gehalten auf diesen zweiten Artikel, den wir heute beginnen, unsere Berufung zur Seligkeit. Und jetzt für Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie im großen Katechismus der katholischen Kirche mitlesen möchten, dann schlagen Sie doch auf Seite 460 beziehungsweise Artikel 1716. Da wird es also heute losgehen. Ja, Herr Domherr, ich glaube, damit können wir gleich loslegen.
Vielleicht kann ich noch einmal insofern zusammenfassen. Der erste Artikel, der Mensch Gottes Ebenbild, blickt in gewisser Weise zurück, woher wir kommen, wer wir sind. Und der zweite Artikel blickt dann nach vorne, was ist denn unser Ziel, woraufhin geht denn unsere Lebensreise. Es ist eben die Berufung zur Seligkeit. Und so können wir jetzt vielleicht gleich beginnen mit der Nummer 1716.
Die Seligpreisungen stehen im Herzen der Predigt Jesu. Sie nehmen die Verheißungen wieder auf, die dem auserwählten Volk seit Abraham gemacht wurden. Die Seligpreisungen vollenden die Verheißungen, indem sie diese nicht mehr bloß auf den Besitz eines Landes, sondern auf das Himmelreich ausrichten. Es folgt ein längeres Zitat aus Matthäus Kapitel 5, Verse 3 bis 12. Selig, die arm sind im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Ja, das längere Zitat ist der Anfang der Bergpredigt, also dieses größeren Textes im Matthäusevangelium, das gleichsam die 10 Gebote aufgreift und aktualisiert eben in der Vertiefung, die Jesus Christus gebracht hat, in dieser Erfüllung, die er gebracht hat. Und so wie die Einleitung sagt, werden diese ganzen Verheißungen des Alten Testamentes, des Alten Bundes eigentlich ausgeweitet eben auf das Himmelreich. Es geht nicht mehr darum, das versprochene Land zu bekommen, nach dem Auszug aus Ägypten, die große Verheißung des Landes, in dem Milch und Honig fließen, sondern es geht nun um die endgültige Heimat des Menschen, eben um das Himmelreich, das aber halt jetzt schon in der Begegnung mit dem Prediger der Bergpredigt mit Jesus beginnt. Ein wunderbarer Text. Die Kirche nimmt dieses Evangelium häufig bei Heiligenfesten. Ich glaube sogar auch an Allerheiligen ist es das Evangelium. Also im Blick auf die Heiligen sehen wir diese Verheißungen der Bergpredigt, diese Seligpreisungen erfüllt. Dann können wir vielleicht zu der nächsten Ziffer gehen.
Paragraph 1717. Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu Christi und seine Liebe. Sie zeigen die Berufung der Gläubigen, in die Herrlichkeit seines Leidens und seiner Auferstehung mit hineingenommen zu werden. Sie heben die Taten und Haltungen hervor, die das christliche Leben kennzeichnen. Sie sind überraschende Verheißungen, die in Bedrängnissen die Hoffnung stärken. Sie künden die Segnungen und Belohnungen an, welche die Jünger insgeheim schon besitzen. Im Leben der Jungfrau Maria und aller Heiligen sind sie schon eröffnet.
Ja, hier scheint mir der Anfang dieser Nummer wichtig zu sein, dass eigentlich diese Seligpreisungen gelesen werden dürfen und sollen auf den Prediger selber hin, also auf Jesus Christus selber hin. Man könnte einmal diesen ganzen Text betrachten, in Ruhe, vielleicht auch nach der Sendung still für sich selber, diesen Text einmal lesen und bei jeder Seligpreisung fragen, wo und wie erkenne ich in dieser Seligpreisung Jesus selber? Er als der Sanftmütige, als der hungerte und dürstete nach Gerechtigkeit, als der Barmherzige, als der ein wirklich reines Herz hatte. Also dass wir das sozusagen als Betrachtung eben oder als Bild, als Spiegelbild von Jesus Christus selber lesen. Und das ist eben das, dass wir ihm ähnlich werden. Das ist eigentlich das Ziel unseres Lebens. Dann können wir, glaube ich, zur nächsten Nummer gehen.
Das ist jetzt überschrieben mit die Sehnsucht nach Glück, Paragraph 1718. Die Seligpreisungen entsprechen dem natürlichen Verlangen nach Glück. Dieses Verlangen geht auf Gott zurück. Er hat es in das Herz des Menschen gelegt, um ihn an sich zu ziehen, denn Gott allein vermag es zu erfüllen. Augustinus sagt, gewiss wollen wir alle glücklich leben und im Menschengeschlecht gibt es niemand, der diesem Satz nicht zustimmt, noch bevor er voll ausgesprochen ist. Wiederum Augustinus, auf welche Weise soll ich dich suchen, Herr? Denn wenn ich dich, meinen Gott, suche, suche ich das glückselige Leben. Ich will dich suchen, auf dass meine Seele lebe. Denn mein Leib lebt durch meine Seele und meine Seele lebt durch dich. Und der heilige Thomas von Aquin sagt, Gott allein sättigt.
Ja, mir scheint hier eben der Grundansatz so wunderbar gut zu sein in diesem Katechismus, dass er eben die Moral in Verbindung bringt oder aufbaut sozusagen auf dem Glücksverlangen des Menschen. Also darum geht es. Es geht nicht einfach um Pflichterfüllung, um die Erfüllung von Geboten, die den Menschen irgendwie belasten, sondern zunächst einmal geht es darum, einfach darum, dass der Mensch in sich die Sehnsucht hat, glücklich zu werden und dass eben das rechte Leben dem Glück des Menschen, seinem Glücksverlangen wirklich dient. Und das finde ich so toll. Man kann sich dann im Einzelnen unterhalten, was nun macht den Menschen glücklich und hat er nicht in sich ein Glücksverlangen, das in seinem irdischen Leben gar nicht gestillt werden kann und kommt dann so von dieser Überlegung her eben zu seinem endgültigen und ewigen Glück und zu dem, was dann der folgende Abschnitt mit christlicher Glückseligkeit eben überschreibt. Aber das ist eigentlich, das scheint mir eben ein ganz wichtiger Ansatz zu sein, weil man gerne so die Moral eben etwas säuerlich, moralin, man bekommt es in diesen etwas negativen Aspekt. Und nein, es geht, dass die Moral dient letztlich dem menschlichen Glück. Und jeder möchte glücklich sein und wenn er es nicht ist, glücklich werden.
Die Seligpreisungen enthüllen den Sinn des menschlichen Daseins, das letzte Ziel des menschlichen Handelns, die Seligkeit in Gott. Gott richtet diese Berufung an jeden Menschen persönlich, aber auch an die ganze Kirche, an das neue Volk derer, welche die Verheißung empfangen haben und im Glauben aus ihr leben.
Ja, Also da wird jetzt eben wirklich das Ziel, zu dem wir berufen sind, ausgesprochen, eben wirklich die Seligkeit in Gott. Mir fällt da immer so ein schönes Argument des heiligen Thomas von Aquin ein. Er geht von der Erfahrung aus, die wir alle machen können, dass oft die Vorfreude größer ist als die Freude. Dass, wenn man sich überlegt, man kauft ein neues Auto, die Vorfreude ist wahnsinnig oder groß. Und dann, wenn man es dann hat, ist die Freude sicher da, aber eben nicht mehr ganz so groß wie die Vorfreude. Und aus dieser Erfahrung schließt der heilige Thomas von Aquin, dass eben im Menschen ein Überschuss an Fähigkeit zur Freude vorhanden ist, der eben in diesem Leben nicht gestillt werden kann, dass der Mensch eben wirklich ausgerichtet ist auf ein jenseitiges Glück, dass eben da die tiefste ewige Freude erst in Gott gestillt werden kann.
Also wenn es um den Himmel geht, dann wird es uns nicht so gehen, wie der heilige Thomas sagt, wie wir alle schon erfahren haben, dass die Vorfreude
genau
größer ist.
Sondern dort also ist sie dann eben wirklich gestillt. Oder? Dort ist dann eben kein, eben weil eben Gott allein, wie es da in diesem letzten Zitat von Thomas von Aquin heißt, Gott allein sättigt. Da also sind wir dann ganz, ist dann unsere Sehnsucht oder unser Bedürfnis nach Freude, nach Glück ganz gestillt. Das wird jetzt sicher dann noch weiter ausgeführt in dem Abschnitt Römisch 3, die christliche Glückseligkeit.
Das Neue Testament verwendet mehrere Ausdrücke, um die Glückseligkeit zu bezeichnen, zu der Gott den Menschen beruft. Das Kommen des Reiches Gottes, die Schau Gottes. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, heißt es bei Matthäus. Das Eingehen in die Freude des Herrn und das Eintreten in die Ruhe Gottes sind zwei weitere Ausdrücke, um diese Glückseligkeit zu bezeichnen. Da werden wir feiern und schauen und lieben und preisen, sagt der heilige Augustinus. Ja, so wird es am Ende endlos sein. Denn was für ein Ziel haben wir, wenn nicht das, zum Reich zu gelangen, das kein Ende haben wird?
Ja, also wir spüren da, wie hat unsere Sprache und unsere Vorstellungskraft irgendwie an eine Grenze kommt, über die wir nicht hinausgelangen können. Aber doch irgendwie mit diesen Formulierungen von Augustinus, die lassen uns etwas davon ahnen, mit dem Feiern und Schauen und Lieben und Preisen. Da könnte man weitermachen, Preisen und Feiern, und dann ist man im Kreis drin.
Gott hat uns ins Dasein gerufen, damit wir ihn erkennen, ihm dienen, ihn lieben und so ins Paradies gelangen. Die Seligkeit gibt uns Anteil an der göttlichen Natur und am ewigen Leben. Mit ihr tritt der Mensch in die Herrlichkeit Christi ein und in die Wonne des dreifaltigen Lebens.
Der Anfang dieser Nummer erinnert ja so an die erste Katechismusfrage, die vielleicht die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer noch im Kopf haben. Wozu sind wir auf Erden? Gott zu lieben, ihm zu dienen und so in den Himmel zu kommen. So diese, an das erinnert dieser erste Satz. Gott hat uns ins Dasein gerufen, damit wir ihn erkennen, ihm dienen, ihn lieben und so ins Paradies gelangen. Und dann eben der Anteil an der göttlichen Natur, und das kann eben im christlichen Glauben nur ein Anteil am Leben des dreifaltigen Gottes sein, weil da kommt wieder dieser rote Faden, der sich durch den ganzen Katechismus hindurchzieht, von diesem Glauben an den einen Gott in drei Personen.
Nummer 1722. Solche Seligkeit übersteigt den Verstand und die Kräfte des Menschen. Sie wird durch die Gnade Gottes geschenkt. Darum nennt man sie übernatürlich, wie die Gnade, die den Menschen auf den Eintritt in die Freude Gottes vorbereitet.
Ja, was ich eben vorhin schon andeutete, wir kommen da an eine Grenze aus unseren natürlichen Vorstellungen und Vermögen, und deswegen braucht es hier eben die Gnade Gottes, eine übernatürliche Hilfe, damit wir dieser Seligkeit dann teilhaftig werden können. Auf der anderen Seite ist noch ein Zitat von Irenäus.
Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. In seiner Größe und unaussprechlichen Herrlichkeit wird zwar niemand Gott schauen und leben, denn unfassbar ist der Vater. In seiner Liebe, Menschenfreundlichkeit und Allmacht aber geht er so weit, dass er denen, die ihn lieben, das Vorrecht gewährt, Gott zu schauen. Denn was den Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich.
Also da spüren wir wieder die Spannung eben zwischen der unendlichen Größe Gottes und der Kleinheit des Menschen als Geschöpf. Also wir können natürlich nie Gott vollständig erfassen, begreifen, auch nicht vollständig schauen, aber dass Gott uns eben durch die Gnade schenkt, uns eben teilnehmen zu lassen an seinem göttlichen Leben und uns, soweit wir das als Geschöpf eben fassen können, dass wir da ihn eben auch schauen können.
Die verheißene Seligkeit stellt uns vor wichtige sittliche Entscheidungen. Sie lädt uns ein, unser Herz von bösen Trieben zu läutern und danach zu streben, Gott über alles zu lieben. Sie lehrt uns, das wahre Glück liegt nicht in Reichtum und Wohlstand, nicht in Ruhm und Macht, auch nicht in einem menschlichen Werk, mag dieses noch so wertvoll sein wie etwa die Wissenschaften, die Technik und die Kunst, und auch in keinem Geschöpf, sondern einzig in Gott, dem Quell alles Guten und aller Liebe. Vor dem Reichtum beugen alle die Knie, sagt John Henry Newman. Ihm huldigt die Menge, die ganze Masse der Menschen, instinktiv. Sie bemessen das Glück nach dem Vermögen und nach dem Vermögen bemessen sie auch das Ansehen. All das kommt aus der Überzeugung, dass man mit dem Reichtum alles könne. Reichtum ist eines der heutigen Idole und die Bekanntheit ein anderes. Die allgemeine Bekanntheit, die Tatsache, dass man bekannt ist und in der Welt Aufsehen erregt, was man ein Presserenommee nennen könnte, ist nun zu etwas in sich Gutem geworden, zu einem höchsten Gut, zu einem Gegenstand wahrer Verehrung.
Dieses Zitat illustriert eigentlich gut das, was die Nummer oben sagen wollte, dass eben der Mensch immer in Gefahr ist, etwas aus dem Bereich des Geschöpflichen, der irdischen Wirklichkeit zum Wichtigsten in seinem Leben zu machen, eben illustriert am Beispiel von Reichtum oder Ansehen, Anerkennung. Und dass uns eben eigentlich diese Berufung zur ewigen Seligkeit vor die Entscheidung stellt, woraufhin leben wir, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste in meinem Leben, und wir müssen eben darauf achten, dass wir unser Herz eben nicht plötzlich an Geschöpfliches hängen, an irgendwelche irdischen, noch so wertvollen, hochstehenden Dinge wie Kultur, Wissenschaft, Technik. All das kann plötzlich zum Zentrum sozusagen unseres Lebens werden, woran wir unser Herz hängen, und dann sind wir nicht mehr ausgerichtet auf das letzte Ziel, zu dem Gott uns geschaffen hat, eben ihn über alles zu lieben, ihn zur Mitte unseres Lebens zu machen. Und darauf kommt es dann eben an, diese Entscheidung zu treffen, ist eine sittliche Entscheidung. Und der böse Trieb, von dem wir uns eben läutern müssen, der neigt dazu eben, das kommt sozusagen vom Sündenfall her, das ist die Folge der Erbsünde, dass wir immer in Gefahr sind, das letzte Ziel aus den Augen zu verlieren und vordergründige Ziele zu letzten Zielen zu machen.
Nummer 1724. Der Dekalog, die Bergpredigt und die Lehre der Apostel weisen uns den Weg, der zum Reich des Himmels führt. Wir gehen diesen Weg Schritt für Schritt in den alltäglichen Verrichtungen, gestützt durch die Gnade des Heiligen Geistes. Durch das Wirken des Wortes Christi tragen wir in der Kirche allmählich Früchte zur Ehre Gottes.
spüren Sie, wie hier wieder dieser Glaube an die Dreieinigkeit aufgegriffen ist. Zuerst die Gnade des Heiligen Geistes, dann das Wirken des Wortes Christi, des Sohnes, und dann Früchte zur Ehre Gottes, man könnte ergänzen, des Vaters. Also eben diese Gebote, um die es hier in diesem ganzen Teil des Katechismus geht, die Bergpredigt, aber auch die Lehre der Apostel, wollen uns den Weg zum Reich des Himmels zeigen, sind Wegweiser, sie wollen uns nicht in der Lebensfreude beschneiden, sondern eben uns helfen, das wahre Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und die sekundären Ziele eben, also die anderen Ziele eben dem unterzuordnen. Mir scheint wichtig, dass da eben auch die Lehre der Apostel erwähnt ist, dass eben es zum Lehramt der Kirche auch gehört, im ethischen, im moralischen Bereich Weisungen zu geben, die Gebote auszulegen auf konkrete Fragestellungen hin.
Hier ist Radio Horeb, liebe Zuhörer, mit der Katechismus-Sendung. Heute geht es bei uns wie jeden Montag um den dritten Teil des großen Katechismus, der Teil der Moral, wenn man das mal mit einem Schlagwort benennen möchte. Dieser Teil des Katechismus ist allerdings überschrieben mit den Worten „Das Leben in Christus". Und das bringt sehr schön zum Ausdruck, was uns unser heutiger Referent, der uns immer am Montag ein Stück weiterführt, Herr Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz, schon angedeutet hat. Das zeigt diesen Ansatz des Katechismus, der eigentlich nicht so sehr mit Verboten und Geboten kommt in diesem Teil der Moral, sondern dort ansetzt, wo die Seligkeit des Menschen ihn lockt, wo der Wunsch nach Seligkeit des Menschen ihn lockt, das zu tun, was notwendig ist, um diese ewige Glückseligkeit dann auch zu erreichen. Wir sind also, Herr Domherr, vielen Dank für Ihre Ausführungen bisher, zunächst einmal ans Ende des zweiten Artikels gelangt. Und jetzt können wir dann, wie Sie vorhin vorgeschlagen haben, gerne zu den Kurztexten übergehen, um dieses Kapitel nochmal zusammenzufassen. Nicht Kapitel, sondern Artikel.
Jawohl. Beginnen wir gleich mit der Nummer 1725.
Die Seligpreisungen übernehmen und erfüllen, was Gott seit Abraham verheißen hat, indem sie die Verheißungen auf das Himmelreich ausrichten. Sie entsprechen dem Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz des Menschen gelegt hat.
Jawohl, ich glaube, wir können gleich weitergehen.
Genau, wir gehen sie gleich durch am besten, also unter 1726. Die Seligpreisungen weisen uns das letzte Ziel, zu dem Gott uns beruft, das Himmelreich, die Schau Gottes, die Teilhabe an der göttlichen Natur, das ewige Leben, die Gotteskindschaft und die Ruhe in Gott. Der nächste Punkt. Die Seligkeit des ewigen Lebens ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Sie ist übernatürlich, wie die Gnade, die zu ihr führt. 1728. Die Seligpreisungen stellen uns vor wichtige Entscheidungen bezüglich der irdischen Güter. Sie läutern unser Herz und lehren uns, Gott über alles zu lieben. Und der letzte Kurztext für diesen Artikel 2. Die himmlische Seligkeit setzt die Maßstäbe für einen dem Gesetz Gottes entsprechenden Gebrauch der irdischen Güter.
Ja, da sind mir noch so ein paar kleine Hinweise eingefallen. Bei der Nummer 1726 kommt dann die Gotteskindschaft und die Ruhe in Gott. Da kommt mir das berühmte Zitat des heiligen Augustinus in den Sinn: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Also eben diese, wir sind eigentlich geschaffen, ausgerichtet auf Gott hin. Und wir tun uns nichts Gutes, wenn wir eben Gott ausblenden. Rückblick auf die berühmte Vorlesung von Paus Benedikt im 16. in Regensburg, und überhaupt auf seinen Deutschlandbesuch, wo das er immer wieder holt hat: Der Mensch tut sich nichts Gutes, er wird der Wirklichkeit nicht gerecht, wenn er Gott ausblendet, wenn er zu kurz denkt, irgendwie in Richtung auf sein Leben, auf seine Berufung. Und dann eben dieser so wichtige Hinweis, auch in den Kurztexten: Wir brauchen auch diese himmlische Seligkeit nicht selber zu leisten und zu erarbeiten, sondern letztendlich hat es auch etwas Geschenkhaftes. Es ist die Gnade, die uns das letztlich befähigt zu dieser Schau Gottes. Und dann eben dieser richtige Gebrauch der irdischen Güter. Wir dürfen sie gebrauchen, wir sollen uns freuen an diesen irdischen Gütern, wenn wir sie sozusagen im Blick oder von der Perspektive Gottes her empfangen, von ihm empfangen, dann gebrauchen wir sie gut. Und dann kämen wir zum einem nächsten Artikel. Also zuerst war, woher wir kommen, als Gottes Ebenbild, wohin wir gehen, auf die Glückseligkeit hin. Und jetzt kommt eben, überschrieben mit die Freiheit des Menschen, ein ganz, ganz wichtiger, eine Fragestellung kommt jetzt hier auf uns zu, eben die Freiheit des Menschen. Also Ethik, Moral setzt eigentlich Freiheit voraus, wenn wir eben für die Tiere, die instinktgeleitet sind, gibt es keine moralische Verantwortung. Für uns Menschen schon. Also, es ist uns eine Freiheit gegeben, und jetzt aber kommt eben die ganze Problematik, wie frei ist denn nun eigentlich der Mensch?
Eigentlich könnte man das fast, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, der erste Artikel, woher kommen wir, der zweite, wohin sollen wir schauen, wohin gehen wir, könnte man diesen fast jetzt überschreiben, auf welche Weise kommt man denn dahin, was ist unser Hilfsmittel, unser tiefstes, nicht?
Genau. Ja, wollen wir da einsteigen?
Ja, Nummer 1730 wäre das, also der einführende Paragraph zum Artikel 3. Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihm die Würde einer Person verliehen, die aus eigenem Antrieb handelt und über ihre Handlungen Herr ist. Gott wollte nämlich den Menschen der Macht der eigenen Entscheidung überlassen, heißt es im Buch Jesus Sirach in der Heiligen Schrift, so dass er von sich aus seinen Schöpfer suche und frei zur vollen und seligen Vollendung gelange, indem er ihm anhängt. Der Mensch ist vernünftig und dadurch das Ebenbild Gottes, geschaffen in Freiheit und Herr seines Tuns, lesen wir bei Irenäus.
Ja, diese Hinweise zeigen auch schon auf, was eigentlich der Hintergrund der Frage nach der Freiheit ist, wenn es da heißt, eben, dass der Mensch von sich aus seinen Schöpfer suche, dass er aus eigener Entscheidung sich Gott zuwendet. Hier sind wir schon im Kontext der Liebe. Also wenn eben Gott den Menschen aus Liebe erschafft und zur Liebe beruft, Liebe setzt eigentlich Freiheit voraus. Es muss also auch eine Liebesheirat muss eine freie Entscheidung sein, sonst ist es keine Liebesheirat. Also dass wir hier schon spüren, die Freiheit hat etwas zu tun mit der Liebe. Jawohl, dann können wir weitergehen.
Ja, jetzt können wir rück noch mit einem weiteren Punkt einsteigen in das Kapitel, also den Abschnitt Freiheit und Verantwortung. Das wäre dann die Nummer 1731. Die Freiheit ist die in Verstand und Willen verwurzelte Fähigkeit zu handeln oder nicht zu handeln, dieses oder jenes zu tun und so von sich aus bewusste Handlungen zu setzen. Durch den freien Willen kann jeder über sich selbst bestimmen. Durch seine Freiheit soll der Mensch in Wahrheit und Güte wachsen und reifen. Die Freiheit erreicht dann ihre Vollendung, wenn sie auf Gott, unsere Seligkeit, ausgerichtet ist.
Also hier ist der Versuch, eben Freiheit zu definieren. Das hat mit dem Verstand zu tun und mit dem Willen. Weil wir ja den Willen brauchen, um dann von der Erkenntnis dessen, was wir tun oder nicht tun sollen, auch zum Handeln zu kommen. Also in Verstand und Willen verwurzelt und dann eben handeln oder nicht handeln, das hat auch mit Freiheit zu tun. Und dann eben dieses oder jenes zu tun, das wäre dann die Wahlfreiheit, zu wählen zwischen diesem und jenem. Beides gehört in den Begriff der Freiheit hinein. Und dann eben selber über sich zu bestimmen. Also wir sind nicht Marionetten an den Fäden Gottes oder fremdbestimmt. Das wäre eben, dann sind wir eben unfrei, dann sind wir eben Sklaven, wenn wir fremdbestimmt wären, sondern wir können selber bestimmen. Aber die Freiheit hat eben auch ein Ziel, weil wir ja, sie muss ja der Wirklichkeit entsprechen, damit wir eben glücklich werden. Sie soll uns hinführen letztlich zu Gott. Denn wenn wir in unserer Freiheit uns anders entscheiden würden, dann würde das nicht unserer wahren Berufung entsprechen, dann würden wir eben nicht glücklich. Das wäre dann die Folge.
Hier ist Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es ist am Montag immer der dritte Teil des Katechismus dran. Es geht um das Leben in Christus, die Moral, unser gutes Handeln, unser so sein, so handeln, dass wir in die ewige Glückseligkeit kommen. Das war auch genau unser Thema heute, die ewige Glückseligkeit als unser Ziel. Wir haben dann schon ein bisschen die Freiheit, die menschliche Freiheit angeschnitten. Unser Referent heute ist Christoph Cassetti, Domherr Christoph Cassetti aus der Schweiz in Chur. Herr Domherr, die ewige Seligkeit, die uns im Katechismus, in der Heiligen Schrift, in der Lehre der Kirche vor Augen gestellt wird, das ist ja schon eine sehr große Sache, von der man nicht so ohne weiteres sagen kann, dass man versteht, worum es da wirklich im Letzten geht. Jetzt steht da ganz am Anfang in einem Punkt einmal, wir sollen in die Herrlichkeit des Leidens und der Auferstehung Christi hineingenommen werden, so als Ausblick auf die Zukunft. Wie kann man von der Herrlichkeit des Leidens Christi sprechen, wenn wir besonders an etwa unser eigenes Leiden, an Krankheit, an Sorgen und Nöte denken, die wir hier auf Erden durchzustehen haben?
Ich denke, dass hier gemeint ist, dass eben Ostern nicht ohne Karfreitag zu haben ist. Und von Ostern her fällt eben schon ein heller Schein zurück auf den Karfreitag. Also dass eben das Leiden nicht das letzte Wort hat, sondern das Leiden eben der Durchgang ist in diese verheißene Herrlichkeit. Und insofern kann man dann von der Herrlichkeit des Leidens sprechen, weil sie sozusagen das direkteste Eingangstor in den Himmel ist. Wenn man auch so diese alten Märtyrerberichte dann liest, wie die eben mit Freude gestorben sind. Ja, wie kann man mit Freude für den Glauben sterben, wenn man nicht zutiefst überzeugt ist? Das ist das direkteste Eingangstor eben in die Herrlichkeit Gottes.
Ist denn, wenn wir das jetzt so hören und ja nicht nur von Ihnen hören, sondern das ist ja die Lehre der Kirche, ist das nicht dann doch so eine gewisse Rechtfertigung für eine manchmal weit verbreitete Angst vor einem näher zu Gott kommen, weil es ja, ich setze das jetzt mal unter Anführungszeichen, ohnehin immer darauf hinausläuft, dass das Leben schwer und voller Leiden wird?
Es ist natürlich einfach auch eine Erfahrung, die die meisten Menschen machen, dass eben dieses irdische Leben eigentlich doch aufs Ganze gesehen beschwerlich ist. Es gibt sogar den etwas vielleicht überspitzten Satz von Chesterton, wir Menschen sind nicht da, um in dieser Welt glücklich zu werden, sondern höchstens um hier und da etwas Spaß zu haben. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber dass dieses Leben ein Tal der Tränen weitgehend ist. Und das ist doch wirklich eine Erfahrung, die die meisten Menschen machen. Oder wenn man dann älter wird und auch so die Krankheiten sich häufen, scheint mir das schon auch eine Chance zu sein, darüber nachzudenken, dass doch eigentlich dieses Leben, es wäre ja schrecklich, wenn dies alles wäre. Also im Grunde genommen können wir uns doch wirklich glücklich schätzen, dass unser Glaube uns einen Horizont aufreißt, der eben hinter dieser irdischen Wirklichkeit ist.
Unter den griechischen antiken Philosophen, da gab es die bekannte Gruppe der Stoiker, die ein tugendhaftes Leben propagiert haben, also ein Leben rein menschlich gesehen auf höchstem Niveau, und die behauptet haben, dass allein das Gutsein des Menschen ihm Lohn und Freude bringt, auch schon in diesem Leben. Das heißt, eine tiefe Freude im Herzen darum, deswegen, weil ich gut bin, weil ich mich bemühe, mein Bestes zu geben. Können wir sowas eigentlich auch auf eine Theologie des Leidens übertragen, indem wir vielleicht sagen, auf der einen Seite ja, ist es, ist das Leiden etwas, was mich erkennen lässt, dass dieses Leben nicht alles ist. Auf der anderen Seite ist in dem Leiden auch etwas beschlossen, was mich aktiv, positiv vorbereitet auf mein ewiges Ziel, auf die ewige Glückseligkeit.
Dem würde ich zustimmen. Vielleicht sogar, also ich habe mir auch schon so in meinem Kopf mir überlegt, wenn jetzt das alles nicht wahr wäre, woran ich glaube, würde ich dann mein Leben als missglückt betrachten? Und dann habe ich mir selber geantwortet, ich glaube nicht, also selbst wenn jetzt der christliche Glaube nicht wahr wäre, würde ich meinen, dass ein christliches Leben immer noch dem Leben eines Atheisten oder Nihilisten vorzuziehen wäre. Aber es ist natürlich schwierig, darüber nachzudenken. Wie Paulus sagt auch, wenn jetzt Christus nicht auferstanden wäre, wären wir ärmer dran als die anderen, wir wären betrogen um den Lebensgenuss, um den Genuss des irdischen Lebens. Aber da er auferstanden ist, ist es nicht so. Aber ich kann nachvollziehen, was Sie da von der Stoa sagen, also dass im Gutsein selber eben ein Wert liegt, der vielleicht doch innerlich zufriedener macht, als wenn ich einfach, sage jetzt einmal, irdische Güter missbrauche aus Egoismus. Obwohl es wahrscheinlich Menschen gibt, die das anders sehen und sagen, wenn ich da aus diesem irdischen Leben rauspresse, also wenn ich da die Yacht auf dem Mittelmeer habe und wenn ich den Reichtum genieße, natürlich geht es mir dann vielleicht im Moment etwas besser als dem armen Schlucker irgendwo in einer Mietwohnung, oder? Aber
ja, ja.
Ist eine schwierige Frage.
Ja, besonders immer dann, wenn es einen selber nicht so betrifft wie jemanden, der gerade voll drinsteckt.
Genau.
Jetzt darf ich aber eine Zuhörerin begrüßen, Frau Hermann aus der Gegend von Köln. Grüß Gott, Frau Hermann.
Grüß Gott. Ja, ich danke Ihnen recht sehr für diesen schönen Vortrag. Und da ich schon eine alte Frau bin, habe ich ja ein bisschen auch an Erfahrung. Und da möchte ich sagen, Menschen, die gar kein Leid mitgemacht haben, sind irgendwie unfertig. Also ich gehe lieber, viel lieber mit Menschen um, die ein Leid tapfer ertragen haben und dadurch reifer geworden sind. Und dann möchte ich noch sagen, wir haben doch auch Glück hier auf Erden. In dem Maße, wie wir versuchen, andere glücklich zu machen und ihnen zu helfen und Gutes zu tun, kommt es doch wieder auf uns selber zurück. Und wir sind dann, wenn wir anderen geholfen haben oder glücklich gemacht haben, sind wir doch selber auch ganz zufrieden. Und dann möchte ich noch mal auf die Situation, die wir augenblicklich mit den Moslems haben. Da ist doch eigentlich gar keine Freiheit. Da ist doch Zwang. Wer da nicht in der Religion bleiben will, der wird doch mit Gewalt dazu gezwungen. Dann können wir doch wirklich ganz froh und dankbar sein, dass wir jetzt unser friedliches und gewaltfreies Christentum haben, wie unser Papst es jetzt uns so schön gesagt hat. Das war's.
Herzlichen Dank, Frau Hammann. Ich glaube, das war jetzt ein ganz wichtiger Beitrag, weil den können nur Menschen wie Sie liefern, die, wie Sie gesagt haben, auch die Erfahrung haben. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Auf Wiederhören.
Ja, das war wirklich ein guter Beitrag. Also ich kann das auch nur unterstreichen, wenn ich auch in meinem Leben zurückblicke. Also das Schwere kann tatsächlich dazu beitragen, reifer zu werden und zu wachsen daran. Allerdings habe ich auch schon Menschen getroffen, die eben am Schweren wirklich zerbrochen oder fast zerbrochen sind. Also es, es hängt eben sehr damit zusammen, von welchem Hintergrund aus man so schwere Schicksalsschläge oder Ereignisse verarbeitet oder betrachtet. Aber es ist grundsätzlich ist es wahr, das Leiden kann einem wirklich helfen, reifer zu werden. Und da liegt auch eine große Chance drin.
Jetzt darf ich Frau Köck aus München begrüßen. Grüß Gott, Frau Köck.
Ja, grüß Gott. Ich habe das Buch Leide wie die Heiligen. Und da sind also verschiedene aufgeführt. Dazu jetzt bloß einmal den heiligen Bischof Johannes Chrysostomus, der so viel verfolgt wurde und als verbannter Obdachlos von Ort zu Ort fliehen musste, rief aus, es ist ein großer Trost, etwas zu leiden wegen Christus. Und ein anderes Mal schrieb er, lasst uns freuen, wenn wir in diesem Leben schlecht daran sind, es ist zur Sünde für unsere Sünden. Also das hat die irgendwie eine ganz andere Erkenntnis haben von der Sünde und eine andere Erkenntnis vom Leiden.
Ich glaube, das ist auch wieder ein ganz wichtiger Aspekt, Herr Domherr. Was meinen
ja,
Sie?
Setzt eben voraus, dass man das Leiden verstehen kann und soll eigentlich eben als eine Teilnahme und Teilhabe am Leiden Christi. Schwieriger wird es, wenn Menschen das Leiden, das sie erfahren, als Strafe Gottes interpretieren. Und das hängt dann eben auch mit dem Gottesbild zusammen, das man hat.
Das ist ja, vielen Dank, Frau Köck, für ja, diesen Beitrag. Möchten Sie noch eine Frage dazu stellen? Oder?
Nein, ich wollte es, also bei der Teresa von Avila, die hat ja auch gesagt, entweder leiden oder sterben. Die war ja auch immer leidend, also die ist ja sehr bekannt.
Mhm.
Sie bat Gott um Leiden und ihr Wahlspruch lautete, Herr, leiden oder sterben. Also wenn man mal Zweifel hat, dann braucht man bloß einmal die Bibel, die Heilige Schrift, die Heiligenlegenden aufschlagen, dann reift man irgendwie schon hin zu der Erkenntnis.
Mhm. Aber auch
keine
die,
Zweifel mehr.
Auch die Heilige Schrift, da haben Sie auch schon recht, Frau Köck.
Ja,
na, herzlichen Dank.
Danke. Danke.
Auf Wiederhören. Ja, ich glaube, das ist schon auch wieder eine ganz wichtige Sichtweise, so wie er überhaupt es schwierig ist, sich hineinzudenken, Leiden, Sünde, dieser Zusammenhang. Aber vielleicht gibt es da auch einen gewissen Ansatz, der ja auch im Katechismus zu spüren ist, einen gewissen Ansatz zum Verständnis zumindest, wenn man sieht, dass die Sünde sich ja eigentlich gegen die Natur des Menschen richtet.
Ganz genau.
Und da muss notwendig ein Leiden daraus erwachsen, wenn ich gegen mich handle.
Genau, das ist nämlich genau das. Und das ist eigentlich diese Korrektur, die ich immer dann im Gespräch zu machen versuche. Wir dürfen uns Gott nicht vorstellen als einer, der jetzt aufpasst. Und wenn jetzt einer gegen die Gebote handelt, dann straft Gott sozusagen einfach nur aus Zorn darüber, dass wir jetzt abgewichen sind, sondern sehr oft ist es doch so, dass wenn wir eben uns nicht an die Gebote halten, wir strafen uns eigentlich letztlich selber, weil wir jetzt, wie Sie sagen, weil wir eigentlich gegen unsere Natur, gegen so wie wir geschaffen sind, verstoßen wir und das kann ja nicht gut gehen.
Jetzt haben wir aus dem Kölner Raum eine weitere Anruferin, es ist Frau Köser. Grüß Gott, Frau Köser.
Grüß Gott. Ich freue mich immer, wenn Frau Hamann sich meldet, die auch aus dem Kölner Raum ist. Ich möchte sie eigentlich gerne mal selber kennenlernen, aber das ist eine andere Sache. Ich freue mich auch sehr über diesen Vortrag, was uns ja auch immer ganz schwer fällt, diese Seligpreisung. Ich bin 65 Jahre alt, wir haben auch 4 erwachsene Kinder und da ist ja natürlich auch immer was los. Und Pater Kentenich, der geht noch etwas weiter, der sagt, ich danke dir für alles Kreuz und Leid, was du, o Vater, hältst für mich bereit, so ähnlich muss das Gebet sein, löse mich dadurch von allem kranken Eigenwillen, nur deine leisen Wünsche lass mich stillen. Ich weiß nicht, ob das ganz genau so stimmt, aber da muss ich natürlich auch immer wieder dran denken, sich bedanken für Kreuz und Leid muss ja irgendeinen Sinn haben. Löse mich dadurch von allem kranken Eigenwillen. Er spricht vom kranken Eigenwillen. Und das beeindruckt mich immer so sehr. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin, wenn ich mich in gesunden Tagen mit diesem Gebet auseinandersetze, ob ich da letzten Endes mit umgehen kann, wenn es mich mal ganz hart trifft. Also gut, wir haben auch unsere Tiefschläge hinter uns und sind sicherlich auch dran gewachsen. Das wollte ich nur dazu sagen.
Vielen Dank, Frau Köser. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Beitrag.
Herr Domherr. Das kann ich ergänzen mit einer persönlichen Erinnerung. Ich war Pfarrer in einem Bergdorf und waren damals die großen Auseinandersetzungen um unseren Bischof Wolfgang Haas in Chur, wo ich da an vorderster Stelle als Pressesprecher die Prügel bezog. Und dann habe ich eine alte Baronin besucht in dem kleinen Bergdorf in Liechtenstein. Und ich habe ein bisschen meine Sorgen und Nöte ausgesprochen. Und dann hat sie mich etwas streng angeschaut, diese 90-jährige, hagere Engländerin, Baronin, und hat zu mir gesagt: Herr Pfarrer, haben Sie Gott schon einmal für Ihr Kreuz gedankt? Und dann habe ich geantwortet: Ah, ich habe es getragen, ich habe geknurrt und gemurrt hier und da, ich habe es angenommen, aber gedankt eigentlich noch nicht. Ja, man muss Gott danken für sein Kreuz, dann trägt es sich leichter, hat sie gesagt. Und das ist mir unvergessen geblieben. Und ich glaube, da ist was Wahres dran.
Ja, ja, aber das ist ein schwerer Prozess. Das
ja, ja.
Zu können, zu lernen, ja, aber ja. Ich kämpfe auch drum.
Ja, ja.
So, aber höre ich am Radio weiter. Danke vielmals.
Trotzdem vielen Dank, Frau Köser, war ein schöner Beitrag. Auf Wiederhören. Ja, also danken für das Leiden. Vielleicht, Herr Domherr, die Sendezeit geht langsam dem Ende zu. Jetzt doch nochmal vom Leiden, das wir natürlich hier erdulden, um dann in die Herrlichkeit zu kommen, durch mancherlei Prüfung, um eben zu lernen, gemäß unserer eigenen Natur zu handeln, die Gott uns geschenkt hat, in die die Sehnsucht nach dem Guten hineingelegt ist. Jetzt nochmal den Blick in die Zukunft, die Ewigkeit, die ewige Glückseligkeit. Können Sie da eine Hilfestellung geben? Wie stellen wir uns das vor? Erstmal Ewigkeit und dann ewig glückselig sein. Ist das Seligsein in endloser Zeitdauer und worin besteht eigentlich diese Seligkeit?
Also ich glaube, wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, weil es irgendwie unsere irdische Erfahrung völlig sprengt. Andererseits, die Bibel redet in Bildern davon. Also es ist die Rede vom neuen Himmel, von der neuen Erde, von der neuen Schöpfung. Wir sind Geschöpfe und wir können uns auch das Paradies eben nur so vorstellen, wie es uns die Bibel schildert in den ersten Kapiteln. Aber es ist ja interessant, also am Anfang ist diese heile Welt und die Bibel spricht wieder vom Ende von dieser neuen Schöpfung als einer ganz heilen Welt. Wir stoßen da wirklich an eine Grenze und es gibt dann auch so Diskussionen, also ich kann mich erinnern an eine Diskussion mit meinem Vater und meiner Mutter. Er sagte damals, also wenn ich in den Himmel komme, da brauche ich euch nicht mehr zu kennen, weil Gott allein genügt mir dann. Und meine Mutter sagte, aber ich möchte schon, dass wir uns auch im Himmel wieder irgendwie begegnen. Das kleine Kind im Religionsunterricht, das halt ein Haustier verliert, eine Katze, und dann hofft, dass die Katze auch im Himmel ist. Natürlich wissen wir theologisch, dass eine Katze kein ewiges Leben hat. Aber wenn ich mir denke, zu unserer Geschöpflichkeit, wie wir sie jetzt erfahren, gehören eben Blumen und Natur und Tiere. Und es gehört das Zusammensein mit lieben Menschen. Vielleicht dürfen wir uns, wenn das uns so wichtig ist, auch das im Himmel, aber natürlich viel vollkommener und schöner vorstellen. Aber die Bibel gibt uns auf diese Frage keine ganz klare Auskunft.
Die Theologen sagen dann, naja, wesentlich wird es für unsere Seligkeit nicht sein, aber dazukommen darf es trotzdem, nicht? Dass man auch seine Angehörigen...
Genau, wieder genau.
Gut, na herzlichen Dank, Herr Domherr Cassetti, für die Sendung heute. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein auch Ihnen, für die Anrufe, die wertvollen Beiträge. Und damit darf ich mich schon verabschieden.